Ich möchte in den Adventssonntagen gerne über ein Kapitel der Adventsverheißung predigen, und es ist Jesaja 62. Wir sehen ja erst richtig, was das Kommen Jesu bedeutet, wenn wir noch einmal zurückgehen. Lange vor das Kommen Jesu, Jahrhunderte vorher, war die sehnliche Erwartung Israels auf das Kommen des Heilands. Leider ist es bei Christen so, dass man sich da so dran gewöhnt und das alles als so alltäglich nimmt. Und erst über diesen großen Adventserwartungen wird uns dies wieder dann als ein wirklich helles Licht in der dunklen Nacht. Jesaja 62, ich möchte heute Vers 1 bis 5 lesen und möchte dann am nächsten Sonntag, am zweiten Advent, in diesem Kapitel weitermachen. Von der zukünftigen Herrlichkeit Zions, das sind die großen Weltpläne Gottes mit seinem Volk Israel und auch mit Zion, dem erwählten Berg in Jerusalem. Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit, und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern du sollst heißen meine Lust und dein Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir. Und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien, und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. Das wissen Sie schon lange, dass ich vom Schimpfen nicht viel halte. Und ich meine, es bringt uns nicht viel weiter, wenn wir in diesen Adventstagen in dieses immer gleiche Klagelied einstimmen und uns beschweren und sagen, jetzt wird wieder Geschäft gemacht. Es ist doch schön, dass die Leute auf ihre Weise merken, da ist was ganz Besonderes los. Aber keine Sorge, nicht, dass wir das noch hochloben wollten. Wir müssen ja den Leuten einfach nur etwas Besseres anbieten und sagen, wir haben was auf den Tisch zu legen, was erst eure Freude vollkommen macht. Und da möchte ich Sie einfach aufrufen, in diesen Tagen nicht zu schimpfen und zu klagen, sondern einmal nachzudenken, alle Leute ahnen etwas von einer großen Freude. Und sie geben sich rührend Mühe, sie strengen sich gewaltig an und sie wollen diese Freude weitergeben. Es wird wohl kaum einen geben in ihrer Nachbarschaft um sie herum, der nicht irgendwie von diesem Weihnachtsfest berührt wird. Aber all das, was sie haben, das gibt nicht die große Freude, und das fordert uns doch gewaltig heraus. Mir ist das einmal erst richtig aufgegangen in einer Annonce in einer Zeitung, wo einer inseriert hat, Weihnachten, da geht's um die Wurst. Ich empfehle Ihnen meine feinen Fleisch- und Wurstwaren, Ihr Metzgermeister. Ich esse gern Wurst, schon zum Frühstück, aber Weihnachten ist doch ein bisschen mehr. Und das ist doch der Schade der Christen, dass sie nicht mehr zu den Leuten sagen, hören Sie, ich weiß noch, was noch viel toller wirkt und noch viel besser schmeckt und wovon Sie noch viel mehr haben. Christen sollten ihre Schüchternheit ablegen. Und wenn in diesen Tagen die Annosen all die schönen Angebote uns offerieren und so viel uns gezeigt wird, was man alles in dieser Welt nehmen kann und sich schenken kann, dann dürfen wir sagen, ich weiß noch was Besseres, was alles in den Schatten stellt. Das gefällt mir an diesem Abschnitt. Erster Punkt, Schluss mit dem Mund halten. Schluss mit dem Mund halten. Das ist ja zu allen Zeiten so gewesen, dass die Gläubigen sich gern verstecken. Sie sagen die große Botschaft Gottes in den ehrwürdigen Gebäuden weiter. Hier, heute Morgen, ist das auch kein Problem, aber sie müssen das jetzt hinaustragen in die Welt. Und was gäbe das für eine Multiplikation, wenn Sie alle, jeder an seinem Platz, das einigen in der kommenden Woche mit ein paar schlichten Worten erklärt, was ihm diese Adventszeit bedeutet. Das gäbe ein Hören. Er fängt an hier, dieser Jesaja, um Zions Willen will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten. Er will sich den Mund nicht verbieten lassen. Er lässt sich von niemand wegdrücken und wegschieben. Ihn interessiert das gar nicht, ob die Leute das hören wollen oder nicht. Er muss einfach reden. Aber jetzt muss ich Sie fragen, wer ist denn dieser Ich? Ist das wirklich Jesaja? Oder ist dies nicht der ewige Gott? Und Jesaja ist nur sein Sprachrohr, seine Flüstertüte, sein Megafon. Das ist doch das Ich Gottes. Ich möchte nicht schweigen. Und es war zu allen Zeiten so, wenn die Christen, und das ist eine alte Krankheit der Christen, schweigen, dann werden die Steine schreien. Dann hat sich Gott Leute geholt, die den Mut gehabt haben, wieder in die Häuser zu gehen und das weiter zu sagen, weil Gott ein Mitleid hat mit den vielen Menschen ohne Hoffnung. Und Gott will sein großes Evangelium allen sagen lassen. Es darf in diesen Tagen nicht verschwiegen werden. Es müssen alle erfahren und kennenlernen und hören. Aber in diesen Tagen trifft man doch viele, die sagen, ich kann nicht feiern. Dieses Jahr ist bei mir die große Trauer eingekehrt. Ich weiß nicht, wann bei Ihnen das kommt, aber das erlebt ja jeder Mensch. Und ich denke doch, dass Sie schon da mittendrin stecken, dass Ihr ganze große Lebenskraft zerbricht. Und all das, was Sie einmal in Ihren Planungen bauen wollten, zerschlagen wird. Wir sprachen gestern Abend davon, dass die große Krise kommt in der Begegnung mit den Todesschatten und mit der Krankheit. Sie fragen, was ist denn mein Leben überhaupt? Ich stehe vor einer Trümmerwüste. Ich kann nicht feiern, bei mir ist gar nicht schön. Dieses Jahr sehe ich bloß den Schmerz. Und ich möchte mich gar nicht daran erinnern lassen. Dann achten Sie mal drauf, dass gerade darin Gott sein Reden begründet. Um Jerusalems Willen will ich nicht schweigen. Was war denn Jerusalem? Die herrliche erhöhte Stadt? Jerusalem, du Schöne? Das war doch zu Zeiten Jesajas eine üble Trümmerwüste, wo nur noch das Unkraut wuchs. Alles war zerstört. Das Gericht Gottes war drüber hinweggegangen. Die Leute hausten irgendwo noch im Keller und sie hatten keinen Mut mehr und waren resigniert. Und darum redet Gott überwältigend mit diesem Trostwort und sagt, ich will auch angesichts der Trümmerwüste deines Lebens nicht schweigen. Ja, das ist Schuld, die wir uns selbst eingebrockt haben. Das, was wir in diesem Leben erfahren, das ist ja nicht irgendwo so, dass wir Gott damit verklagen können und sagen, warum geht's uns so schlecht? Spüren wir nicht in allem, dass wir stolzen Leute vor Gott dastehen mit den leeren Händen? Und da fängt Gott an und sagt, um deiner Armut, um deines Elends willen will ich nicht schweigen. Die große Adventsbotschaft können doch nur Leute verstehen, die durch die Krise gehen, die am Ende sind mit ihren Möglichkeiten, die nicht mehr weitersehen, die aufhören möchten, aussteigen wollen, die alles wegwerfen. Das war gestern doch so ein tiefer Eindruck, wo die uns das Spiel von Arthur Miller da gezeigt haben. Ich bin ein Nichts, ein Nichts. Solchen Leuten geht die Adventsbotschaft an, weil Gott um solcher Nichts willen redet. Gerade weil in ihrem Leben alles drunter und drüber geht. Darum hat sich ja Jesus aufgemacht und hat die Zerbrochenen gesucht. Und er wollte die Verwundeten heilen und die, die keine Hoffnung mehr haben. Ich will nicht schweigen, ich muss reden. Und was er redet, ist so einfach, so klar, so verständlich, dass er uns jetzt sucht und sich aufgemacht hat. Ich leide immer etwas darunter, dass in diesen Gottesdiensten das so feierlich geschieht. Ich stehe hier oben in dieser schwarzen Kutte und Sie sitzen da unten und dann denken Sie, ja, das hat er ja wieder schön gesagt. Und Sie merken gar nicht, dass das ein Versprechen Gottes ist, bei dem er Ihnen zusagt, dass er es einlöst. Sie können das heute und morgen und übermorgen erleben und erfahren. Ich will nicht schweigen, bis du das endlich verstanden hast. So wirbt Gott um uns, so läuft er uns nach und sucht uns. Jetzt müssen wir doch eigentlich richtige Megaphone Gottes sein und das in die Welt weitersagen. Dass sie jetzt sich überlegen, wo kann ich in diesen Tagen einen suchen, der den Kopf hängen lässt und ihm sagen, Gott hat ein brennendes Interesse an dir und er sucht dich. Er will dir in diesen Tagen begegnen und bei dir einkehren und diesen ganzen hellen, strahlenden Sonnenschein in dein Leben hineinlegen. Trag das doch in die Krankenstuben hinein, in die Altersheime und dort, wo Menschen nicht mehr weiter können, weil sie in der großen Krise leben müssen. Schluss mit dem Mund halten war mein erster Punkt. Ich möchte so ein paar Leitgedanken, damit Sie es auch in der Woche noch wissen und am Samstag noch wissen, von was wir heute gesprochen haben. Schluss mit dem Mund halten. Sie müssen es ja einlösen. Schluss mit dem Mund halten. Zweiter Punkt, endlich der entscheidende Durchbruch. Oft frage ich mich, ob man heute noch das Wort Hoffnung benutzen darf. Das war ja gestern Abend unser Thema, Hoffnung. Hoffnung klingt ja einfach für uns so vage, so unbestimmt. Eigentlich ist das so ein Nebel. Da macht einer so einen Dunst uns vor, Hoffnung. Und ob wir Christen noch das Wort Hoffnung gebrauchen dürfen, mir kamen ja da gestern schon Zweifel, wie ich das Thema angesetzt hatte, dass manche meinen, ja nun, die Christen, die sind eben so Träumer, die denken eben noch, dass man da irgendwo seine Gedanken spielen lassen kann. Was in der Bibel mit Hoffnung gemeint ist, ist ja was ganz anderes, eine gewisse Zuversicht haben. Vielleicht müssen wir jetzt die Worte einfach austauschen. So wie bei den Leuten, das Glauben allgemein, so ein unbestimmtes Vermuten ist. Glauben gebrauchen Sie für etwas, was man nicht gewiss weiß. Ich glaube, heute Abend regnet's. Wir sollten aufpassen mit den Worten, die wir gebrauchen. Es geht hier um eine feste Zuversicht, die wir haben. Eine ganz feste Zuversicht. Das kennen ja Glaubende, dass immer wieder vom Teufel an der Festigkeit unseres Glaubens gerüttelt wird. Und dann kommt man ganz schön ins Zittern. Wenn das anfängt und wir ins Leiden gehen und wir nichts mehr sehen und spüren von der Güte und Durchhilfe Gottes, dann kommen wir ins Fragen. Und dann ist schön, wenn man sagen kann, ich habe eine feste Zuversicht. Worauf gründet denn hier in diesem Abschnitt diese feste Zuversicht? Dass wir unseren Blick fröhlich in die Zukunft richten, dass wir selbst unserer Todesstunde getrost entgegenblicken können, dass wir nicht zittern vor dem Leiden, das vor uns stehen mag, dass wir fröhlich des lieben jüngsten Tages warten, wie Martin Luther sagte. Wie kann man denn so eine feste Zuversicht haben? Das kommt nicht aus unserem Kopf und haben nicht wir erfunden, sondern hier spricht der ewige Gott, der die Welt geschaffen hat. Wir müssen darauf achten, dass diese Bibelworte, auf die unsere Hoffnung gründet, immer Worte sind, die Gott zu uns redet. Und nun spricht der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Gott, der Israel einst durch das Schilfmeer hindurchführte und der mitten im Meer einen Weg bahnte. Dieser Gott hat hier seine Pläne offenbart und kundgetan, die Pläne, die er für sie hat, das bewegt sie ja. Wie wird das denn weitergehen, wenn das neue Jahr kommt? Die Zukunft liegt im Dunkeln. Und dann stehen hier Worte, die sind so groß, dass man sie kaum übersetzen kann. Ich will nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz. Nicht bloß an unserem Leben ein paar Flicken hinsetzen, wo die Löcher sind. Und er möchte nicht bloß ein paar Schmutzflecken an uns wegputzen, sondern er möchte Menschen so vollkommen gerecht machen, dass sie Bürger der Ewigkeit sind. Wissen Sie, wie Jesus ein Leben verändern kann, wenn er einkehrt, dass aus lügnerischen Menschen Zeugen der Wahrheit werden, aus unreinen, geheiligten Menschen, dass er uns neue Gedanken in unseren Kopf gibt. Die Umwandlung, die Gott bei uns schaffen will, die ist so groß, so gewaltig, dass ich nur staunen kann und sagen kann, jetzt komm, Jesus, in den Jammer meines Lebens hinein und breite deine Gerechtigkeit aus. Ein bisschen zucke ich immer zusammen, wenn ich das Wort von der Gerechtigkeit gebrauche, weil ich da natürlich zuerst an das Gericht halten Gottes denke. Ob er mich da nicht straft? Ja, er muss das ja aufdecken, wo in meinem Leben die Fehler und die Versäumnisse sind. Aber dann macht er das nicht so wie bei uns, die Gerichte, die einen eben verknacken und dann ins Gefängnis schmeißen und verurteilen und wegschicken. Sondern bei Gott ist die Gerechtigkeit eine ganz andere. Er verwandelt uns, er macht aus uns neue Menschen, er resozialisiert uns vollkommen und ganz, bis deine Gerechtigkeit aufgehe, wie ein Glanz, strahlend hell. Das ist die größte Veränderung, die in dieser Welt geschieht, dass Menschen verwandelt werden. Wenn sie Kummer haben mit ihren Kindern, dann beten sie für sie, dass Jesus in ihr Leben einkehre. Und das Größte, was sie tun können, ist überhaupt nur um die Bekehrung von Menschen zu beten. Bis sein Heil aufgehe, brenne wie eine Fackel. Die Geschichte Jerusalems war heillos. Man sah das an allen Stellen, du Trostlose, über die alle Wetter gehen. Und ich möchte jetzt mit denen reden, die vielleicht sagen, bei mir ist es auch gerade so, dass ich von einem Regenguss zum nächsten laufe und bei mir bleibt nichts erspart. Ich gehe im Augenblick durch eine Not zur anderen. Gott sagt hier, ich möchte dein Heil anbrechen lassen, brennen lassen wie eine Fackel, die leuchtet in die dunkle Welt hinein. Und das kann uns Gott sogar vor den Menschen rehabilitieren und uns Ehre geben, nicht um unseres Willen, sondern um seiner Sache willen, dass er für uns streitet. Es geht ja manchmal so, wenn man für die Sache Gottes streitet, dass man sich verlassen vorkommt und es sieht so aus, wie wenn alle Mächte der Finsternis triumphieren könnten. Und dann sagt Gott, ich will dein Heil brennen lassen wie eine Fackel. Schau auf mich. Hab eine feste Zuversicht. Diese hell lodernde Fackel in der Nacht der Welt ist ein großes Bild für das, was Gott an Zuversicht uns gibt. Die Christen wissen gar nicht mehr, was sie an dieser Hoffnung haben. Es ist ausgerechnet ein Marxist gewesen, Roger Garaudy, der einmal in seinen Büchern sagt, es sei so toll, was die Christen an Hoffnung hätten. Jesus hätte eine Bresche in den Horizont der Menschen geschlagen. Und Roger Garaudy hat gesagt, der heutige Marxismus müsste sich direkt von den Christen wieder einen neuen Stoß geben lassen. Da muss ich eigentlich nur mich verwundert umdrehen und sagen, haben die Christen nicht gemerkt, was wir der Welt an Zuversicht geben können, wo so viele sich verstecken und zurücksetzen lassen und den Mund halten. Nur hat es Roger Garaudy sicher nicht begriffen. Es ist ja nicht so, dass die Christen einfach sagen, Mut in die Zukunft, wir können unsere Straße fröhlich ziehen. Wie es die Marxisten meinen und wo wir nichts gemein haben wollen, sondern es ist in einem ganz anderen Sinn gemeint. So wie es sogar die Marxisten ärgert. Da, wo einer zerbrochen ist über der Schuld und den Versäumnissen seines Lebens, darf er fröhlich warten. Jesus kommt zu mir. Ohne Jesus ist die Hoffnung ein Trugebilde, eine Täuschung, eine Fehleinschätzung der Lage. Ich darf auf Jesus hoffen.
Das ist christliche Hoffnung. Und zu was hat diese Hoffnung schon Christen beflügelt? Dass sie ihre kleine Kraft nahmen und dann tätig wurden. Ich habe gestern den Film nicht gesehen, aber vielleicht hat es einer gesehen von der unbegabten Frau. In der 6. Herberge zu Glückseligkeit. Wie da so ein Dienstmädchen aus London sagt, wenn Gott mich ruft, dann gehe ich ins innerste China. Und wie wurde sie von Gott gebraucht? Zuversicht haben, weil keiner unnütz ist. Und jetzt gehen sie zurück. Dort, wo sie sagen, ich komme nicht mehr weiter mit den Schwierigkeiten meines Lebens und wissen, Gott will Großes tun, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Christen sind nicht die Mauerblümchen, die sich verstecken brauchen, sondern Jesus-Leute können in dieser Welt einen großen Dienst tun, wenn sie mit der Kraft Jesu rechnen und ihn aufnehmen in ihr Leben. Du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund nennen wird. Gott löscht das Alte so vollkommen aus, dass man nicht mehr von den alten Pannen der Vergangenheit redet. Und nicht mehr sagt, du bist eben der alte Versager, sondern Gott will so vollkommen neu in deinem Leben anfangen. Ihr jungen Leute, ich kenne keine größere Lebenserwartung als die, die uns Jesus schenkt, wo wir in dieser großen Zuversicht in das Leben hineingehen können. Noch einen dritten Punkt, Grund zur Freude. Grund zur Freude. Ich habe ja am Anfang gemeint, wir sollten gar nicht so viel die Leute verurteilen und anschimpfen, dass sie das so schlecht können mit der Freude. Wir sollten unsere Freude ein wenig offener leben, ein wenig besser zeigen. In diesen Tagen sollte in unseren Häusern das Lied nicht verstummen. Wir sollten andere einladen, mit uns zu feiern. Und wir sollten ihnen erzählen, was das bei uns heißt. So viele von ihnen, die hätte ich jetzt am liebsten hier oben. So welche, die krank sind und sagen, ach, wissen Sie, ich will nicht reden, aber Sie müssen reden. Weil Sie es vielleicht gerade mit Ihrem kranken Leib und mit Ihren schweren Erlebnissen viel besser sagen können. Ich habe Grund, mich zu freuen. Weil das, was ich sehe, nicht mein Leben ausmacht. Und das, was ich fühle, gar nicht das Entscheidende ist. Ich kann das überwinden. Können Sie überwinden? Dass man das einfach unter die Füße kriegt und sagt, ich habe was viel Besseres gefunden, was mich füllt und was mir wichtig ist. Nicht die Wurst vom Metzgermeister, so gut sie auch ist, sondern vielmehr nicht das Geschenk, das vielleicht eine Freude bei mir auslösen mag. Aber ich habe noch viel, viel mehr gefunden. Gott hat Lust an dir. Ich habe das versucht, in den letzten Tagen nachzubuchstabieren und ich kann es immer noch nicht glauben. Gott muss doch einen Ekel haben vor mir. Und da steht's, er hat Lust zu mir. Wissen Sie, dass Gott eine Lust hat zu den sündigen Herzen? Das kann man gar nicht glauben. Dass es ihn hinzieht aus Liebe zu den Verlorenen. Sagen Sie nicht, ich bin zu schlecht. Darum liebt er uns. Gott hat Lust zu dir. Er will mein Leben umändern. Und dann gibt er seine Planung bekannt. Du sollst sein eine schöne Krone Gottes. Wie? Ich soll der Kopfschmuck Gottes sein, sein Majestätsabzeichen. Ja, Gott hat sich seine Ehre dreingelegt, dass er lauter solche Leute wie einst die Huren und die Zöllner nimmt und sie zu Demonstrationen seiner Gnade macht. Darum hat er uns erwählt. Und das will er in ihrem Leben tun. Er will sie zur Krone machen, die er sich aufs Haupt setzt. So kann er das Leben von zerbrochenen Menschen verändern. Du sollst ein königlicher Reif sein in der Hand deines Gottes. Ein Schmuckstück, mit dem sich der heilige Gott ziert. Das nimmt mich in Zucht. Darum möchte ich nicht mehr teilhaben mit dem alten Wesen der Welt. Darum möchte ich nicht mehr mit den dunklen Dingen mitmischen. Herr, gebrauche mein Leben, dass es ein Schmuckstück wird für dich. Komm jetzt in diesen Tagen und bereite mich zu. Und jetzt verstehen Sie es, warum ich am Anfang sagte, diese alttestamentlichen Verheißungsworte sind viel größer, als wir sie in diesen Tagen überhaupt noch verstehen in unserem christlichen Alltagstrott. Und das schließt mit einem Bild, das alles andere in den Schatten stellt. Man wird dich nicht mehr heißen Strohwitwe und nicht mehr Einsame und nicht mehr Verlassene, Für die jungen Leute muss das ja komische Bibelsprache gewesen sein. Man heißt dich plötzlich Schätzchen, liebe Ehefrau. Ich muss das erklären, was das ist. Es war in der damaligen Zeit, Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu, nicht anders als in unseren Tagen, als dieses ganze schreckliche Heidentum ungehemmter Sexualität durchbrach. Man muss das auch einmal in einem Gottesdienst sagen. Im Fruchtbarkeitsritus, in der Anbetung der Baalsgöttin mit ihren schrecklichen Symbolen, hat das die Menschen bewegt und hat das ganze Volksleben durchsetzt. Man fragt sich immer wieder, wo dieses ganze Leben, beherrschte Leben, ungezügelter Süchte den Menschen bestimmt. Wie war es überhaupt noch möglich, dass dort ein Familienleben sich entfalten konnte? Und es gibt nur eine Antwort. Israel hat über der Liebe Gottes entdeckt, dass man nur einmal im Leben lieben kann und dass Liebe nur mit Treue gelebt werden kann. Sie können erzählen, was Sie wollen. Wenn Sie Gottes Liebe anschauen, wissen Sie, wie Sie allein glücklich werden können. Und da kommt dieses große Bild von der reinen Brautliebe, das in unseren Tagen so schrecklich zerstört wurde, wo jeder Zuhälter vor Gericht sagen kann, zu der Prostituierten ist meine Braut. In der Bibel das Heilige, zwei, die sich versprochen haben und auf den Tag warten, wo sie sich ganz gehören, die ein Geheimnis vor sich haben, das sie ganz zusammenbindet. Und wo Gott sagt, da gibt es ein Geheimnis zwischen Jerusalem und ihm. Da gibt es ein Geheimnis zwischen Volk Gottes und ihm, dass er uns wie so eine Brautliebe, so eine ganz reine Liebe, wo Gott sagt, niemand anderes als dich meine ich. Und wenn sie morgen in den neuen Tag hineingehen und er vor ihnen liegt wie eine schwere Dunkellast, dann wissen sie, da steht dieser Gott da. Kennen sie überhaupt noch Brautliebe? Wissen Sie, was das ist? Vor 2,5 Jahren verlobt, habe ich meiner Braut jeden Tag einen Brief geschrieben. Und das war schon zu lang. Habe ich kaum ausgehalten. Wo man sehnt und wartet und telefoniert und anruft, verdient die Bundespost dran, weil das Sehnen des Herzens zum anderen drängt. Ich war einmal in Melbourne und kam mit dem Flugzeug nicht weg. Und hatte noch 8 Tage zu warten und dann machte ich den Stand-by, aber die haben alle gesagt, das ist aussichtslos. Und damals stand Ernst Vater mit mir und sagte, ich warte noch ein bisschen, vielleicht hast du Glück und kommst doch noch mit dem Flugzeug 8 Tage früher mit. Und dann 10 Minuten vor Abflug des Flugzeuges, da kam ein Telefon und die dort am Schalter sagt, sie können mit. Und Ernst Vater sagt, so ein Bild habe ich im Leben noch nie gesehen, wie du heim bist, bloß Richtung Ehefrau. Das erzähle ich, weil Sie wissen dürfen, dass das etwas Großes ist, was Gott uns schenkt. Keine Fessel und kein Gefängnis. Das ist die schönste Liebe, die man haben kann. Die Liebe, die Gott zu uns hat, diese ausschließliche, vollkommene Liebe, so brennt Gott für Sie noch viel mehr. Wartet auf Sie, er will Sie überschütten mit seiner Liebe, er will Sie tragen. Du sollst nicht mehr Verlassene heißen, sondern Gott hat Lust zu dir. Du hast einen lieben Mann, dass Gott sich nicht schämt, in solche irdischen Bilder seine Liebe zu kleiden, wie ein junger Mann ein Mädchen heiratet. So wird dich dein Erbauer freien. Gott will Hochzeit mit dir machen. Er will sich mit dir vermählen und deine Trauung ist unauflöslich. Das ist ein Jawort, das man nicht mehr brechen kann. Gott will das für die Ewigkeit mit uns festmachen. Verstehen Sie, wie reich wir sind und was die Adventsfreude ausmacht, wenn Gott zu uns kommt. Jetzt machen Sie doch ganze Sache. Jetzt sagen Sie doch, ja, Herr, ich will dich ganz. Amen.